ARD Sounds.
Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in ARD Sounds.
Ein heller Raum. Kinder sitzen auf dem Boden und bauen Türme aus Holzklötzen. Ein paar malen, andere singen. Eine Erzieherin kniet neben einem Kind und unterstützt beim Malen.
Für uns ein vertrauter Anblick, ein Kindergarten eben. Ein Ort, an dem Kinder spielen, lernen und wachsen dürfen, bevor sie mit 5, 6, 7 Jahren in die Schule starten.
Vor knapp 200 Jahren hätte diese Szene viele Menschen irritiert, vielleicht sogar empört. Denn Spielen galt damals nur als Zeitvertreib, als quasi unnütz. Kinder sollten gehorchen, arbeiten und möglichst früh auf das Erwachsenenleben vorbereitet werden.
Alles beginnt in einem kleinen Ort in Thüringen, in Blankenburg, dem heutigen Bad Blankenburg, im Sommer 1840. Hier eröffnet ein Pädagoge eine Einrichtung, der er einen neuen Namen gibt: Kindergarten.
Der Mann heißt Friedrich Fröbel und er hat eine damals ziemlich radikale Vorstellung. Kinder entwickeln sich nicht durch Drill und Strafen, sondern indem sie spielen. Das sagt auch der Erziehungswissenschaftler Stephen Barnett von der Rutgers University.
Spielerische Bildungsangebote können Kinder gut auf die Schule vorbereiten. Dabei geht es nicht um stures Pauken oder das Abarbeiten von Arbeitsblättern.
Kinder lernen, indem sie Dinge anfassen, ordnen, zerlegen und wieder zusammensetzen.
Die Quelle alles Guten liegt im Spiel,
meinte Fröbel. Gleichzeitig verändert sich die Gesellschaft damals grundlegend. Die Industrialisierung kommt in allen Lebensbereichen an. Immer mehr Familien ziehen vom Land in die Städte. Traditionelle Familienstrukturen lösen sich auf. Und damit wird eine Frage immer dringlicher. Wer kümmert sich eigentlich um die kleinen Kinder?
Lange war die Familie selbst der wichtigste Betreuungsort. Meist waren es die Mütter, manchmal auch ältere Geschwister, die auf die Kleinen Acht geben. Auf dem Land begleiteten Kinder, die heute im Vorschulalter wären, ihre Eltern oft auf Felder und Höfe. Sie hüteten die Tiere und halfen bei einfachen Arbeiten wie Wasser holen oder Feuerholz sammeln.
Und auch in den Städten halfen die Kinder ihren Eltern in Werkstätten oder in Wohnhäusern. Wenn beide Eltern arbeiten mussten, sprangen Verwandte ein, Nachbarinnen oder ältere Kinder. In armen Familien blieben viele Kinder auch einfach sich selbst überlassen.
Zwar gab es in manchen größeren deutschen Städten bereits sogenannte Kleinkinderschulen oder Kinderbewahrungsanstalten. Aber schon diese Wortwahl verrät viel über ihren Zweck. Die Kinder sollten dort vor allem aufbewahrt werden. Sie sollten von der Straße wegkommen und zentral beaufsichtigt werden.
Die Idee, kleine Kinder in ihrer Entwicklung ernst zu nehmen, sie spielen, ausprobieren, entdecken zu lassen, ist noch weit entfernt. Dass gerade das freie Spielen Bildung sein könnte, erschien vielen damals als abwegig.
Zu dieser Zeit lebt in Thüringen eben jener Mann, der sich intensiv mit den pädagogischen Vorstellungen dieser Gegenwart auseinandersetzt, Friedrich Fröbel. Fröbel wächst ohne Mutter auf. Sie stirbt, als er 9 Monate alt ist.
Zwar ist Fröbel das jüngste von 6 Kindern, doch liebevolle soziale Interaktionen soll es in seinem Elternhaus nicht gegeben haben.
Sein Vater, ein orthodoxer Pfarrer, führte ein strenges Regiment. Das Grundstück zu verlassen, um mit anderen Kindern im Dorf zu spielen, das ist dem kleinen Friedrich verboten. Zunächst versucht der Vater, ihn selbst zu unterrichten. Als das nicht gelingt, schickt er seinen Sohn auf die Mädchenschule des Ortes.
Die Natur wird für Friedrich zu einem Ersatzraum. Dort beobachtet er, ordnet, sammelt und entdeckt. Später wird genau das für seine Pädagogik wichtig. Die Vorstellung, dass Kinder die Welt nicht nur erklärt bekommen müssen, sondern sie mit allen Sinnen und mit dem eigenen Tun begreifen.
Bei der Erziehung muss man etwas aus dem Menschen herausbringen und nicht in ihn hinein,
wird Friedrich Fröbel damals zitiert.
Als junger Mann begegnet Fröbel dann den Ideen des Schweizer Pädagogen Johann Heinrich Pestalozzi. Einige Jahre später trifft er ihn sogar persönlich. Pestalozzi ist überzeugt, Denken, Fühlen und Handeln sollen bei Kindern gleichermaßen gefördert werden. Die Grundlage dafür? Eine liebevolle Erziehung.
Fröbel ist zunächst begeistert. Gleichzeitig geht ihm Pestalozzi nicht weit genug. Für Fröbel sind Kinder nicht nur Wesen, die angeleitet werden müssen. Sie sind selbst schöpferisch. Sie gestalten, erfinden, probieren aus. Und deshalb rückt bei ihm etwas ins Zentrum, das damals noch kaum als Bildung verstanden wird. Das Spiel.
Damit das Spiel nicht beliebig bleibt, entwickelt Fröbel eigene Spielmaterialien, die er Gaben nennt. Bälle, Würfel, Kugeln, Zylinder und Bausteine aus Holz. Die Kinder können sie bewegen, ordnen, stapeln und miteinander kombinieren. So sollen sie Formen und Zusammenhänge begreifen und zugleich ihre Fantasie entwickeln.
Fröbel überlegt genau, welches Material zu welchem Alter passt und was ein Kind damit entdecken kann. Melissa Lampe, Präsidentin der Historischen Gesellschaft in Watertown, erklärt das an den ersten beiden Gaben.
Die erste besteht aus leuchtend bunten Wollbällen, also aus etwas, womit Babys gefahrlos spielen können. Zur zweiten gehören kleine Holzklötze, Zylinder und Würfel, mit denen die Kinder Formen unterscheiden und sortieren können.
Je höher die Zahl, desto anspruchsvoller werden die Aufgaben. Die Grundidee aber bleibt immer gleich. Jedes Kind soll durch die Gaben anfangen, selbstständig zu denken.
Seine eigene Verbindung zur Natur bringt Fröbel in diese Pädagogik ein. Kinder sollen dazu ermuntert werden, Pflanzen zu beobachten und ein Verständnis dafür bekommen, dass Wachstum Zeit braucht.
Am 28. Juni 1840 wird in Deutschland das 400. Jubiläum der Erfindung des Buchdrucks durch Johannes Gutenberg gefeiert. Fröbel wählt genau diesen Tag, um seine Idee öffentlich zu machen. Im Rathaus von Blankenburg in Thüringen stellt er sein neues Vorhaben vor. Eine Einrichtung für kleine Kinder.
Fröbel nennt sie Kindergarten. Der Name ist kein Zufall. Fröbel vergleicht Kinder mit Pflanzen. Sie sollen wachsen können in einem Garten voller Möglichkeiten. Erwachsene sollen sie begleiten, ähnlich wie Gärtnerinnen und Gärtner.
Kinder sind wie Blumen. Man muss sich zu ihnen niederbeugen, wenn man sie erkennen will,
wird Fröbel damals zitiert. Die Idee verbreitet sich. Ein neuer pädagogischer Ansatz, der bald auch politisch gelesen wird. Denn Deutschland ist damals noch kein Nationalstaat. Es besteht aus einzelnen Staaten, Fürstentümern und Königreichen, locker verbunden im Deutschen Bund. In vielen dieser Staaten wächst die Unzufriedenheit. Bürgerinnen und Bürger fordern mehr Freiheit, mehr Mitbestimmung.
Gleichzeitig gibt es wirtschaftliche Krisen und Massenarmut. Manche wünschen sich ein geeintes Deutschland. Im Frühjahr 1848 entlädt sich diese Unzufriedenheit, die in fast ganz Europa eine revolutionäre Welle auslöst. In vielen großen Städten gehen Menschen auf die Straße. Sie bauen Barrikaden auf und riskieren damit ihr Leben. Sie fordern, nicht mehr Fürsten und Könige sollen die politischen Entscheidungen treffen, sondern gewählte Vertreter.
Am 18. Mai 1848 kommt in der Frankfurter Paulskirche die Nationalversammlung zusammen. 587 Parlamentarier. Männer, die in den einzelnen Staaten gewählt wurden zum ersten gesamtdeutschen Parlament. Sie beraten in Frankfurt über Grundrechte und eine mögliche Verfassung für ein geeintes Deutschland. Doch die Revolution von 1848 scheitert. Die Aufstände werden niedergeschlagen. Denn Preußens König Friedrich Wilhelm IV. Lehnt die Kaiserkrone ab, die ihm die Nationalversammlung anbietet. Er will seine Herrschaft nicht aus der Volkssouveränität ableiten lassen.
Die alten monarchischen Mächte setzen sich wieder durch. Demokraten, Liberale und Republikaner werden verfolgt. Viele fliehen ins Ausland, in die Schweiz, nach Großbritannien oder in die Vereinigten Staaten. Alles, was in dieser Zeit nach freiem Denken und gesellschaftlicher Veränderung aussieht, gerät deshalb unter Verdacht. Wenn schon Kinder frei denken und sich entfalten sollen, wie sollen sie dann als Erwachsene gehörig sein gegenüber den Obrigkeiten? Zumal sich Fröbel sowieso schon in Kreisen umtreibt, die misstrauisch machen. Liberale, frei religiöse Gemeinden und Frauenvereine.
1851 greift der preußische Staat ein. Am 7. August erlässt Preußen ein Kindergartenverbot mit der Begründung, die Kindergärten seien Teil eines fröbelschen sozialistischen Systems. Dass Kindergärten in Preußen 9 Jahre später wieder zugelassen werden, erlebt Fröbel nicht mehr. Er stirbt 1852 mit 70 Jahren.
Doch schon bevor es zu dem Verbot kommt, greift Friedrich Fröbels Neffe Karl Fröbel die Idee auf. Karl Fröbel ist 1850 einer der Mitgründer für die Hochschule für das weibliche Geschlecht in Hamburg. Eine der ersten privaten Bildungseinrichtungen für Frauen.
Aber mit Hochschule, mit universitärem Anspruch hatte das nichts zu tun,
sagt Olaf Mattes vom Museum für Hamburgische Geschichte.
Das war so ein früher Versuch, für Frauen spezifisch eine Schule zu gründen, die sozusagen nicht nur das absolut Basale abbildet, sondern ein bisschen mehr. Auch wenn Fröbel nichts anderes wollte, als dass sie nur zu guten gebildeten Hausfrauen halbkrank gebildet werden sollten. Nichtsdestotrotz, das war ein erster wichtiger Ansatz und zeigte eben auch das Bedürfnis von Frauen in dieser Zeit, sich zu emanzipieren.
Unter den Schülerinnen sind auch Bertha und Margarete Meyer. Sie stammen aus einer wohlhabenden Hamburger Familie. Ihr Vater hatte Spazierstöcke auf der Straße verkauft und war später zum Großindustriellen aufgestiegen.
An der Hochschule für das weibliche Geschlecht hören Bertha und Margarete Meyer zum ersten Mal von den Ideen Friedrich Fröbels und sind fasziniert von seiner Pädagogik. Wenig später flieht Bertha mit ihrem Mann Johannes Ronge nach London.
Ronge war ein Anhänger der Revolution von 1848-49 und kann nicht in Deutschland bleiben. In London leben die beiden im Stadtteil Hampstead. Dort eröffnet Bertha Ronge, geborene Meyer, den ersten Kindergarten Englands. Ihr Haus wird zu einem Treffpunkt für politische Geflüchtete und Intellektuelle.
Auch ein junger radikaldemokratischer Revolutionär aus Bonn ist dort häufiger zu Besuch. Er ist nach der gescheiterten Revolution über die Schweiz nach Großbritannien geflohen, ein gewisser Karl Schurz. Als Bertha krank wird, reist ihre jüngere Schwester Margarete, damals 18 Jahre, nach London, um sie im Haushalt zu unterstützen.
Und dort lernt sie den geflohenen Revolutionär Karl Schurz kennen.
Und nun geschah etwas, was über meine anscheinend trübe und gedrückte Lage einen heitern und warmen Sonnenschein ergoss und meinem Leben einen ungeahnten Inhalt verlieh.
Die beiden verlieben sich und heiraten im Sommer 1852. Margarete Meyer heißt nun Margarete Meyer-Schurz. Aus ihrem Familienvermögen erhält sie eine Mitgift von etwas mehr als 78.000 Mark. Für die damalige Zeit ist das ungewöhnlich viel Geld.
Und es eröffnet den beiden eine Möglichkeit, von der Karl Schurz schon lange träumt. Einen Neuanfang in Amerika. 28 Tage lang fahren sie über den Atlantik und kommen schließlich in New York an.
Nach einem Aufenthalt in Philadelphia lassen sie sich in Watertown in Wisconsin nieder, etwa 200 Kilometer nordwestlich von Chicago. Dort, in und um Watertown, leben zu dieser Zeit viele deutsche Auswanderer.
Karl Schurz beginnt, sich eine politische Karriere aufzubauen. Später wird er zu einem einflussreichen Politiker der Republikanischen Partei, die sich damals unter anderem für die Abschaffung der Sklaverei einsetzt. 1877 wird Karl Schurz sogar Innenminister der USA.
Während Karl also durchs Land reist und politisch immer erfolgreicher wird, richtet sich Margarete in Watertown ein. Sie lädt Kinder aus der Verwandtschaft zu sich nach Hause ein, damit sie mit ihrer Tochter Agatha im Wohnzimmer spielen können.
Wir spielen, singen und lernen gemeinsam in der Gruppe. So können die Kinder ihre Energie sinnvoll einsetzen und werden zugleich auf die Grundschule vorbereitet.
So begrüßt eine Schauspielerin, die Margarete Meyer-Schurz spielt, in einem Video die Besucher im heutigen Kindergartenmuseum in Watertown. Margarete Meyer-Schurz schafft damals eine Form von informeller Bildung für die Kinder, noch bevor sie in die Schule gehen.
Als im Winter weitere Kinder von Freunden und Nachbarn hinzukommen, wird der Raum zu eng. Margarete zieht deshalb mit den Kindern in ein schlichtes Holzgebäude im Stadtzentrum. Dort entsteht der erste Kindergarten in den Vereinigten Staaten.
Es ist ein schlichtes Holzgebäude. Einige freiliegende Holzbalken zeigen, wie das Gebäude konstruiert wurde. Das Konzept war damals völlig neu. Es war etwas ganz Besonderes und Aufregendes zu jener Zeit in Watertown.
Erklärt Melissa Lampe, Präsidentin der Historischen Gesellschaft in Watertown.
1856 wird hier Deutsch gesprochen. In Watertown ist das zu dieser Zeit ohnehin weit verbreitet.
Zwischen 1840 und 1939 verlassen rund 55 Millionen Europäerinnen und Europäer ihre Heimat. Viele von ihnen zieht es in die Vereinigten Staaten, erklärt der Historiker Olaf Mattes.
Der Hauptgrund war natürlich wirtschaftlicher Art. Die meisten Menschen konnten, weil es einen relativ hohen Bevölkerungsüberschuss im deutschsprachigen Raum auch gab, konnten schlichtweg durch die Erbteilung der eigenen Höfe ihre Familien nicht mehr versorgen.
Viele gehen also, weil sie zu Hause keine Perspektive mehr sehen. Für andere kommen politische und weltanschauliche Gründe dazu.
Sie wollten sozusagen auch geistig frei sein und sich auch politisch betätigen, was in Deutschland bis dahin faktisch unmöglich war, weil es mehr oder weniger überall in Deutschland noch Standesherrschaften gab und der Adel eine große, große Rolle spielte.
Diese Einwanderer bringen auch neue pädagogische Vorstellungen in die USA. Vorstellungen davon, wie Familie aussehen kann und wie Kinder aufwachsen sollen.
Dazu gehört auch Fröbels Kindergarten. In Watertown bleibt Margaretes kleine Einrichtung deshalb nicht lange eine private Lösung für die eigene Tochter und ein paar Kinder aus der Verwandtschaft. Auch andere Eltern aus der Gemeinde möchten ihre Kinder dorthin schicken, erzählt Melissa Lampe.
Als Familie Schurz 1858 nach Milwaukee zieht, also in die größte Stadt im Bundesstaat Wisconsin, übernehmen Frauen aus Watertown die Arbeit im Kindergarten. Mehr als ein halbes Jahrhundert lang wird dort weiter nach Fröbels Ideen gearbeitet.
Erst 1915 muss der Kindergarten schließen. Während des Ersten Weltkriegs geraten die deutsche Sprache und deutsche Einrichtungen in den USA zunehmend unter Druck. Die Idee aber ist da längst nicht mehr an Watertown gebunden. Sie hat sich weiter bewegt, von Wisconsin nach Boston, aus einer deutschsprachigen Einwanderergemeinde hinein in die amerikanische Gesellschaft.
Eine entscheidende Rolle spielt dabei Elizabeth Palmer Peabody. Sie ist Lehrerin, Verlegerin, Reformerin, eine gut vernetzte Intellektuelle aus Boston. 1859 trifft sie Margarete Meyer-Schurz in Boston. Margaretes Tochter Agatha fällt Peabody sofort auf.
Ein Kind, das selbstständig wirkt, ruhig, aufmerksam, sicher im Umgang mit anderen Kindern.
Peabody ist davon beeindruckt.
Margarete erklärt ihr, dass das kein Wunder sei. Agatha sei eben in einem Kindergarten aufgewachsen. Für Peabody ist diese Begegnung ein Schlüsselmoment. Sie beginnt, sich mit Friedrich Fröbels Pädagogik zu beschäftigen. Und nur ein Jahr später, 1860, eröffnet sie in Boston den ersten englischsprachigen Kindergarten der Vereinigten Staaten. Auch sie übernimmt das deutsche Wort Kindergarten.
Damit wird aus einer Idee, die Margarete Meyer-Schurz in Watertown zunächst in ihrem Wohnzimmer erprobt hatte, ein größeres Reformprojekt. Für Elizabeth Palmer Peabody wird der Kindergarten zur Lebensaufgabe.
Peabody schreibt, hält Vorträge, sammelt Geld, wirbt für neue Einrichtungen. Gemeinsam mit ihrer Schwester Mary veröffentlicht sie ein Handbuch für Kindergärten. Später gibt sie sogar eine Zeitschrift heraus, den Kindergarten Messenger. Damit überführt Peabody die Idee in den englischsprachigen Reformdiskurs.
Das ist eine große Veränderung. Sie markiert den Wandel von wir unterstützen nur Familien mit geringem Einkommen hin zu wir werden alle unterstützen,
sagt Erziehungswissenschaftler Stephen Barnett. Und noch etwas verändert sich durch diese Bewegung. Der Kindergarten eröffnet Frauen ein neues Berufsfeld. Viele der frühen Kindergärten werden von Frauen gegründet. Sie leiten diese Kindergärten und entwickeln sie weiter. Eine von ihnen ist Susan Blow in St. Louis. Dort eröffnet 1873 der erste öffentlich finanzierte Kindergarten der USA. Damit wandert die Idee aus den privaten Räumen in das öffentliche Schulsystem.
1892 entsteht sogar eine International Kindergarten Union, ein Verband, der Wissen über Kindergärten sammeln, verbreiten und die Ausbildung von Kindergärtnerinnen verbessern will.
Trotzdem bedeutet der neue Beruf der Kindergärtnerin für Frauen nicht automatisch Gleichberechtigung. Zwar haben Frauen so auf einmal die Möglichkeit, außerhalb der Familie arbeiten zu dürfen. Das ist aber nur möglich, da die Tätigkeit als Fortsetzung mütterlicher Fürsorge gilt.
Kindergärtnerin ist eng an die Vorstellung der weiblichen Begabung und Empathie gebunden. Das macht diesen Beruf in der damaligen Gesellschaft akzeptabel, hält ihn zugleich aber auch klein, was sich auch in einer eher geringen Bezahlung äußert.
Margarete Meyer-Schurz erlebt diese Entwicklung nur noch in ihren Anfängen. 1876 stirbt sie nach der Geburt ihres fünften Kindes in New York mit 42 Jahren.
In den USA erinnert heute die Watertown Historical Society an sie und ihre Arbeit. Zum 100-jährigen Jubiläum des Kindergartens im Jahr 1956 hat sie das kleine Holzhaus des ersten Kindergartens restaurieren lassen und als Museum eingerichtet. Spuren dieser frühen Kindergartenbewegung finden sich möglicherweise bis heute im Bildungssystem Wisconsins, sagt der Erziehungswissenschaftler Stephen Barnett.
Das älteste flächendeckende Bildungsangebot für Vierjährige gibt es in Wisconsin. Anders als in allen anderen Bundesstaaten setzt der verfassungsrechtliche Anspruch auf Bildung hier früher ein. Vielleicht hängt das mit Margarete zusammen, denn diese Tradition reicht bis ins 19. Jahrhundert zurück. Möglicherweise wirkt ihr Einfluss also bis heute nach.
Jahrzehnte nach Margarete Meyer-Schurz Tod würdigt auch Präsident Theodore Roosevelt ihren Beitrag für das amerikanische Bildungssystem.
Es ist kaum in Worte zu fassen, wie bedeutend ihre Rolle war. Deutsche Einwanderinnen und Einwanderer haben einen großen Beitrag zur Freiheit geleistet.
So wurde aus Fröbels pädagogischer Idee eine Bewegung von Frauen. Nicht im heutigen Sinn einer einheitlichen politischen Bewegung,
aber als Netzwerk von Lehrerinnen, Reformpädagoginnen und Aktivistinnen, die die Kindheit neu denken und zugleich für sich selbst einen Platz im öffentlichen Leben erkämpfen.
Lea Nischelwitzer und Clara Hoheisel haben die erstaunliche Geschichte des Kindergartens erzählt. Wer denkt bei einem Kindergarten schon an revolutionäre Umtriebe? Unser heutiger Podcast-Tipp: Eltern ohne Filter. Das sind die, die auf die Frage, wie geht's, ehrlich antworten. Und gerade als Mutter oder Vater ist das ja gar nicht so leicht, weil, hey, ist es nicht das größte Glück auf Erden, seine Kinder aufwachsen zu sehen? Ich spoilere nicht, wenn ich verrate, jein. Denn neben dem Glück gibt's halt auch die anstrengenden Momente und die, die einen echt zum Verzweifeln bringen. Und genau darüber sprechen die Hosts Katrin, Tim, Else und Jim mit ihren Gästen ehrlich und ungefiltert. Jeden Freitag gibt's eine neue Folge in ARD Sounds. Und bei Instagram findet ihr Eltern ohne Filter auch.